SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier, guten Tag. Und darum geht's in den kommenden 25 Minuten. Razzia gegen Reichsbürger. Am Morgen fand eine der größten Polizeiaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik statt. Ringen um den Artenschutz. In Montreal beginnt der Weltnaturgipfel der Vereinten Nationen. Und Chinas Exporte sind eingebrochen. Was das bedeutet für das Reich der Mitte, aber auch für unsere Wirtschaft. Darum geht's am Ende der Sendung. 3000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. 130 Objekte in 11 Bundesländern durchsucht. 25 Festnahmen. Das sind die nüchternen Zahlen rund um einen Großeinsatz der Polizei heute Morgen. Er richtete sich gegen Angehörige der sogenannten Reichsbürgerszene, die laut Generalbundesanwalt zu einer terroristischen Vereinigung gehören. Und so twitterte Bundesjustizminister Buschmann heute Morgen auch, Zitat, seit heute Morgen findet ein großer Antiterror-Einsatz statt. Holger Schmidt ist der Terrorismusexperte der ARD. Herr Schmidt, was werfen die Ermittler den Beschuldigten denn konkret vor?
Sie werfen ihnen juristisch die Bildung und Gründung einer terroristischen Vereinigung im Inland vor. 129a ist der Paragraph im Strafgesetzbuch. Den kennen wir zum Beispiel von der RAF oder von der rechtsterroristischen NSU. Es ist der gleiche Vorwurf, der hier im Raum steht. Es ist der größte Polizeieinsatz, den die Bundesanwaltschaft zusammen mit dem Bundeskriminalamt jemals an einem Morgen so durchgezogen hat. Das kann man als Superlativ genauso formulieren. 25 Haftbefehle auf einmal, 52 Beschuldigte, Durchsuchung von 130 Objekten, das hat es so noch nicht gegeben. Und trotzdem muss man gerade im Vergleich zum Beispiel mit der früheren Roten Armee-Fraktion oder dem rechtsterroristischen NSU deutlich sagen, in diesem Verfahren ist glücklicherweise kein Mensch zu Tode gekommen. Und trotzdem geht es um den Vorwurf, dass diese Gruppe versucht haben soll, den Staat zu stürzen und ein deutsches Reich nach dem Vorbild von 1871 wieder aufleben zu lassen.
Wie sollte das konkret aussehen?
Die Gruppe hatte verschiedene Szenarien vor Augen, zum Beispiel ein Sturm auf den Reichstag, also auf den Deutschen Bundestag. Man hat auch darüber nachgedacht, ob man durch spektakuläre Aktionen eine quasi innere Unruhe auslösen könnte. Es gab einen militärischen Arm in der Gruppe, sagen die Ermittler, zu dem frühere Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte KSK, das ja in Calw stationiert ist, gehört haben. Und es gab auch einen administrativen Plan, also ganz konkret eine Liste, ein Schattenkabinett mit Personen, die die Führung dieses neuen Reiches, ich sage das mit aller Distanzierung, hätten übernehmen sollen und wer da hätte Minister sein sollen.
Wer gehört denn zu dieser Gruppierung? Gibt es da schon genauere Erkenntnisse?
Wenn wir uns dieses Schattenkabinett anschauen, dann ist als Regent dieses quasi neuen Konstruktes ein echter Prinz vorgesehen. Heinrich der 13. aus dem Haus Reuß-Köstritz ist der Hauptbeschuldigte in diesem Verfahren. Das ist ein Mensch, der ein Jagdschloss in Thüringen besitzt und der als Immobilienmakler in Frankfurt am Main arbeitet. Und der ist in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen, auch öffentlich dadurch, dass er die Legitimität und die Existenz der Bundesrepublik als Staat in Frage gestellt hat, dass er klassische Reichsbürgeräußerungen getätigt hat und er soll aus Sicht der Ermittler so etwas wie die Führungsfigur gewesen sein. Und darunter gab es konkrete Vorstellungen, wer dann in diesem neuen Staat gewisse Verwaltungspositionen hätte übernehmen sollen. Und da ist sicher einer der pikantesten und brisantesten Namen der von Birgit Malsack-Winkemann, einer früheren Bundestagsabgeordneten der AfD, einer jetzigen Richterin in Berlin. Sie hätte die Justizministerin sein sollen. Sie zählt aus Sicht der Ermittler zu den maßgeblichen Beschuldigten in diesem Verfahren und sie ist heute Morgen festgenommen worden und steht einem Haftbefehl gegenüber. Und so kann man das jetzt weiter durchdeklinieren. Da ist eine Ärztin aus Niedersachsen, die hätte Gesundheitsministerin werden sollen und soll die Gruppe finanziert haben. Da sind ehemalige Militärs, die entsprechende Aufgaben bekommen haben. Also das Ganze war in der Planung, so sagen es die Ermittler, schon relativ weit gediehen.
Wie sind denn die Ermittler auf die Gruppe aufmerksam geworden?
Es gab zu Beginn des Jahres Verfassungsschutzerkenntnisse über eine andere Gruppe, über die wir ja auch berichtet haben, rund um eine frühere rheinland-pfälzische Lehrerin und 4 weitere Männer, die eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant haben sollen. Die sitzen bereits in Untersuchungshaft, da läuft das entsprechende Verfahren. Aber in diesen Ermittlungen sind die Ermittler darauf gestoßen, dass diese Gruppe Kontakt zu einer anderen Gruppe hatte. Und diese andere Gruppe, das ist die, um die es heute geht. Und die Ermittler dachten zunächst, dass dieser mögliche Entführungsplan rund um Herrn Lauterbach, da dass das die große, die gefährliche Gruppe sei und haben dann festgestellt, dass die andere eher noch größer und eher noch gefährlicher ist. Also im Grunde zwei Gruppen, die Ähnliches wollten, die auch miteinander gesprochen haben, ob man sich zusammentun wolle. Das hat wohl nicht geklappt. Und jetzt eben die Razzia gegen diese andere Gruppe mit mehr als 50 Beschuldigten.
Auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz waren ja heute Morgen Beamte im Einsatz. Wie groß und wie aktiv ist die Reichsbürgerszene denn in diesen beiden Bundesländern?
Also insgesamt muss man sagen, bundesweit ist die Reichsbürgerszene sehr aktiv. In Baden-Württemberg vielleicht noch ein bisschen aktiver im Verhältnis zur Einwohnerzahl, als es in Rheinland-Pfalz ist. Über Baden-Württemberg kann man ganz eindeutig sagen, dass das ein Schwerpunkt der heutigen Durchsuchungs- und Festnahmeaktionen waren. Maßgebliche Leute aus Sicht der Ermittler sind in Baden-Württemberg festgenommen worden, darunter einer der beiden Rädelsführer, nämlich der frühere Soldat Rüdiger von P. Also insgesamt kann man sagen, der Südwesten spielt in diesem Verfahren wirklich eine große Rolle.
Große bundesweite Razzia gegen die Reichsbürgerszene heute Morgen. Informationen und Einschätzungen dazu vom ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und seit dem Sommer ist klar, Baden-Württemberg hat in kürzerer Zeit deutlich mehr Menschen auf der Flucht aufgenommen als noch 2015 bei der ersten großen Fluchtbewegung. 168.000 Geflüchtete, vor allem aus der Ukraine, aber auch Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Menschen, die vor den Taliban in Afghanistan fliehen oder aus der Türkei. Sie alle sind nach Baden-Württemberg gekommen. Eine solche Menge an Menschen und Einzelschicksalen muss politisch auch gemanagt werden. Und so hat Ministerpräsident Kretschmann für heute Abend zu einem Flüchtlingsgipfel geladen, um alle Akteure an einen Tisch zu bringen. Die Herausforderungen sind groß. Felice Krückrikoll fasst die unterschiedlichen Positionen vor dem Gipfel zusammen.
In Baden-Württemberg sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges bereits 141.000 Ukrainerinnen und Ukrainer untergekommen. Zum Vergleich, in ganz Frankreich sind es 120.000. Doch es läuft nicht überall rund. Das Land komme objektiv an seine Grenzen, sagt die Ministerin für Migration Marion Genkes im Vorfeld des Treffens.
Insbesondere räumlich, was die Unterbringung von Menschen angeht, aber auch personell. Denn immer wenn ich mich um Menschen kümmere, auch wenn ich sie unterbringe, ich brauche Menschen, die es tun, im Hauptamt und im Ehrenamt. An diesen zwei Stellen stoßen wir in ganz besonderer Weise an unsere Grenzen.
Das sieht auch Ralf Broos vom Städtetag Baden-Württemberg so. Die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung, aber auch das fehlende Personal bei den Behörden fordere die Kommunen heraus, so Broos vergangene Woche beim Heidelberger Symposium Migration.
Wir haben in den Rathäusern, wir haben auch in den Landratsämtern ganz, ganz viele offene Stellen. Und deswegen ist es eine Riesenherausforderung, beides miteinander in Einklang zu bringen.
Mehr Geld für mehr Personal und für eine angemessene Unterbringung der Menschen auf der Flucht ist eine Forderung. Ein korrekter Umgang mit den Menschen auf der Flucht eine andere. Laut Flüchtlingsrat Baden-Württemberg wird in einigen Ausländerbehörden geltendes Recht gebrochen, werden Anträge von nach EU-Richtlinie Schutzbedürftigen nicht angenommen, weiß Lucia Braas, Vorsitzende des Flüchtlingsrates.
Ich nehme als Beispiel in Stuttgart, wo dann der Asylkreis mit Geflüchteten aus der Ukraine komplett in die Ausländerbehörde gehen muss, damit überhaupt die Anträge angenommen werden. Oder im Rhein-Neckar-Kreis, dass Geflüchtete auch aus der Ukraine einen dauerhaften Aufenthalt in der Ukraine hatten. Da hat man den Antrag sofort abgelehnt mit der Drohung nach Abschiebung.
Dokumentiert zum Beispiel bei Sinti und Roma aus der Ukraine. Der rechtspolitischen Sprecherin der Grünen im Landtag, Daniela Evers, wiederum sind die Standards bei der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer wichtig. Kinder und Jugendliche in Sammelunterkünften mit traumatisierten Erwachsenen sei ein Problem.
Meine konkrete Forderung ist tatsächlich, dass unbegleitete Minderjährige immer möglichst schnell in geschützte, jugendgeeignete Wohngruppen unterzubringen sind, weil sie einfach einen speziellen Schutz brauchen, eine spezielle Zuwendung.
Bei allen Herausforderungen soll es beim Flüchtlingsgipfel am Abend aber auch um die Chancen gehen, die aus Flucht und Vertreibung entstehen können. Stefan Küpper ist beim Verband Unternehmer Baden-Württemberg für Bildung und Arbeitsmarkt zuständig. Krisen eröffneten auch Möglichkeiten, so Küpper.
Wir brauchen eine Fachkräftezuwanderungsstrategie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, wie wir mit den vielen Menschen umgehen, die zu uns kommen, aus Schutzgründen, auch da hinzuschauen, inwieweit wir die Menschen bestmöglich in Ausbildung und Arbeit integriert bekommen.
Felice Krückrikoll berichtete aus Stuttgart. Zugegeben, auf den ersten Blick haben wandernder Monarchfalter, Tiger, Stör, Feldhamster und Glattwal nicht allzu viel gemein. Zellbiologisch vielleicht ein paar Proteinstrukturen. Und sie teilen sich denselben Planeten. Zu ihrem Pech allerdings teilen sie sich ihn auch mit uns Menschen. Und so teilen sie noch mehr, möglicherweise auch ein gemeinsames Schicksal, nämlich das Aussterben. Wie viele weitere Arten auch. Laut einer Erhebung des World Wildlife Fund, WWF, vom vergangenen Sommer sind von knapp 148.000 untersuchten Tier- und Pflanzenarten weltweit knapp 42.000 Arten bedroht. Fast ein Drittel. Von heute an berät eine UN-Konferenz im kanadischen Montreal darüber, wie dieser fatale Trend gestoppt werden kann. Für Deutschland nimmt Bundesumweltministerin Lemke am Weltnaturgipfel teil. Stefanie Peik aus der SWR-Umweltredaktion. Gerade ist der Weltklimagipfel in Ägypten zu Ende gegangen mit ziemlich mageren Ergebnissen. Hinterher war dann häufig zu hören, solche Megakonferenzen bringen unterm Strich nicht viel bis gar nichts. Jetzt also mehr desselben, nur diesmal für Natur- und Artenschutz?
Na, für mich ist die Frage, was wäre denn die Alternative? So weitermachen wie bisher? Ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Staaten dieser Welt zusammensetzen und versuchen, den Artenschwund zu stoppen. Denn so pathetisch das klingt, es geht hier um das Überleben der Menschheit. Wir sind auf die Biodiversität dringend angewiesen, damit wir frische Luft zum Atmen haben, sauberes Wasser zum Trinken, fruchtbare Böden, genug zu essen. Und da reicht es nicht, wenn jedes Land allein vor sich hinwurstelt. Ökosysteme machen nicht an Staatsgrenzen Halt. Und unser Konsum zum Beispiel hinterlässt einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck in Brasilien oder Südostasien. Wir importieren Soja als Tierfutter oder Palmöl. Das sind Produkte, für die vor Ort wertvolle Ökosysteme dran glauben müssen. Darum ist es wichtig, dass sich möglichst viele Staaten zusammensetzen und am selben Strang ziehen.
Werden denn dann auf dieser Konferenz in Montreal auch ganz konkrete Pläne und Instrumente diskutiert oder ist es eher eine abstrakte, wolkige Angelegenheit, die besprochen wird?
Also in Montreal wird auf jeden Fall über eine lange Liste von Einzelzielen verhandelt. Zum Beispiel soll die Plastikverschmutzung gestoppt werden, umweltschädliche Subventionen sollen abgeschafft werden, der Einsatz von Pestiziden soll runtergefahren werden. Ein ganz zentrales Ziel ist das sogenannte 30-30-Ziel. Konkret heißt das, dass bis 2030 30% der Land- und Meeresfläche dieses Planeten unter Schutz gestellt werden sollen. Außerdem wird natürlich über die Finanzierung für den Naturschutz gefeilscht. Da sprechen wir von jährlich vielen zig bis hunderten Milliarden.
Sie haben es gerade schon angesprochen, 30% der weltweiten Land- und Meeresfläche unter Schutz stellen. Das ist eine ziemlich weitreichende Forderung. Können wir es uns eigentlich leisten, 30% der Fläche und der Meere aus jeder menschlichen Nutzung herauszunehmen?
Ja, darum geht's nicht. Also es soll nicht die komplette Nutzung verboten werden. Es ist klar, wenn ein Drittel der Oberfläche des Planeten unter Schutz gestellt werden soll, dann sind Zielkonflikte programmiert. Eben zum Beispiel zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Schutz der Artenvielfalt. Wir Menschen müssen ja auch was essen. Wenn jetzt die Schutzgebiete mit Rücksicht auf die Landwirtschaft nur auf dem Papier ausgewiesen werden, dann hat die Biodiversität nichts davon. Andererseits, wenn der Schutz zu streng ist, dann gibt es weniger Flächen für die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung. Das heißt, es ist wichtig, jeweils vor Ort genau zu schauen, welche Art von Nutzung ist verträglich, welche nicht. Fachleute betonen auch, dass die Menschen vor Ort die Schutzgebiete unbedingt mittragen müssen. Darum spielen lokale Gemeinschaften und indigene Völker auf der Konferenz eine große Rolle.
Angeblich sind im Entwurf für eine Abschlusserklärung dieses Treffens noch fast 1000 Passagen geklammert. Sprich, da herrscht noch erhebliche Uneinigkeit unter den Teilnehmern. Das klingt irgendwie fatal nach Weltklimagipfel. Welches Ergebnis erwarten Sie denn von Montreal?
Ich habe natürlich keine Glaskugel. Ein Fachmann für Meeresschutz ist sehr skeptisch, ob bei den Meeren tatsächlich am Ende 30% unter Schutz gestellt werden. Da sieht er große Widerstände, vor allem in Russland und Asien. Und an Land wird die Ausgestaltung sehr spannend. Also wie verbindlich und überprüfbar wird das Ganze? Ich fürchte, dass es auch große Schwierigkeiten bei der Finanzierung geben wird. Am Anfang war mal das ambitionierte Ziel, 200 Milliarden in einen weltweiten Fonds einzubringen. Inzwischen, heißt es von Experten, würden nur noch 60 Milliarden weltweit diskutiert. Das macht manche Fachleute richtig wütend, dass gefeilscht wird, obwohl uns gerade die Lebensgrundlage wegstirbt. Die gute Nachricht, ganz unabhängig von Montreal, jede und jeder kann auch zu Hause etwas für die Biodiversität tun. Zum Beispiel weniger Fleisch essen, dann wird nämlich weniger Fläche für Futter gebraucht.
Im kanadischen Montreal beginnt der Weltnaturgipfel der Vereinten Nationen. Informationen dazu waren das von SWR-Umweltredakteurin Stefanie Peik. Werwölfe können Vampire töten. Wussten Sie das? Deswegen möchte ich lieber ein Werwolf als ein Vampir sein. Zitat Ende. Zugegeben, das war nicht die einzige Wahlkampfaussage des Republikaners Herschel Walker, aber sicher die pointierteste, die hängen bleiben wird. Wenn denn überhaupt etwas bleibt von den politischen Ambitionen des Trump-Protegés Herschel Walker. Denn die Stichwahl um den letzten offenen Senatssitz für den US-Bundesstaat Georgia, die hat Walker, wenn auch knapp, verloren. Gegen den Demokraten Raphael Warnock, der auf eher diesseitige Wahlkampfaussagen gesetzt hatte. Für die Demokraten von US-Präsident Biden heißt sein Sieg, dass ihre Senatsmehrheit jetzt ein ganz klein bisschen weniger hauchdünn ist. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Die Umfragen hatten für die Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den letzten noch offenen Senatssitz vorhergesagt. Und so war es auch. Am Ende aber hatte der demokratische Amtsinhaber Raphael Warnock die Nase vorn.
Thank you, Georgia.
Danke, Georgia. Mit diesen Worten trat Raphael Warnock in Atlanta vor seine Anhänger und er erklärte, es sei ihm eine Ehre, diese vier wichtigsten Worte in einer Demokratie zu sprechen. Das Volk hat entschieden.
It is my honor to utter the four most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
Kurz zuvor hatte der von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte Republikaner Herschel Walker seine Niederlage eingestanden. Es gebe im Leben keine Entschuldigungen und deshalb werde er auch nicht nach Entschuldigungen suchen. Das Team habe toll gekämpft, sagte Walker.
There's no excuses in life. And I'm not going to make any excuses now because we put up one heck of a fight.
Und der ehemalige Footballstar kündigte an, weiter für Georgia zu kämpfen. Ich werde nie aufhören, für euch zu kämpfen, denn ihr seid meine Familie und darauf kommt's an. Ich bin ein Gewinner, wir sind alle Gewinner, so Walker.
So I want to say, I'm never going to stop fighting for Georgia. I'm never going to stop fighting for you because you're my family. Hey, I'm a winner. Hey, we all winners.
Mit dem Sieg in Georgia bauen die Demokraten ihre hauchdünne Mehrheit im Senat aus. Sie haben nun 51 Sitze statt 50, die Republikaner haben 49. Für die Demokraten bedeutet das unter anderem, dass sie parteiinterne Abweichler leichter überstimmen können und in Ausschüssen die Mehrheit haben. Für die Republikaner, allen voran Ex-Präsident Trump, ist es eine bittere Niederlage. Viele Republikaner geben Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, die Schuld für das aus ihrer Sicht enttäuschende Abschneiden bei den Zwischenwahlen. Viele stellten die Qualität der von Trump unterstützten Kandidaten in Frage. So war Herschel Walker in die Schlagzeilen geraten, unter anderem durch Vorwürfe der häuslichen Gewalt durch seine Ex-Frau und weil er als kategorischer Abtreibungsgegner im Wahlkampf zwei Frauen zu Abtreibungen gedrängt haben soll, was er aber bestreitet.
Nina Barth berichtete. Rund 48 Stunden sind inzwischen vergangen seit dem Messerangriff auf zwei Mädchen in Illerkirchberg nahe Ulm. Vermutlich nicht mal ansatzweise genug Zeit, um das furchtbare Geschehen vom Montag zu verstehen, geschweige denn zu verdauen. Was hilft, Sinn im offenkundig Sinnlosen zu finden? Das sind Rituale. Blumen, Kerzen, zusammenstehen. Gestern Abend haben viele Menschen in Illerkirchberg Abschied genommen von dem 14-jährigen türkischstämmigen Mädchen, das bei dem Angriff tödlich verletzt worden war. Es gab eine ökumenische Trauerandacht in der Dorfkirche. Das war nicht die einzige Veranstaltung. Für die gleiche Zeit haben im Internet mehrere Gruppierungen zu einer Mahnwache aufgerufen und nicht allen ging es dabei ausschließlich um die Erinnerung an das Opfer. Isabella Hafner berichtet.
Mein Gott, warum? Die Frage, die Pfarrer Jochen Boos bei der ökumenischen Trauerandacht an diesem Abend stellt, tragen nach dem Tod einer 14-jährigen Schülerin aus dem Ort wohl viele im Kopf. Es ist voll in der katholischen Kirche St. Sebastian in Oberkirchberg. So voll, dass die Trauernden in den Gängen der kleinen Kirche und sogar vor ihrer Tür stehen. Hinterher sagt Pfarrer Boos:
Das kann man eigentlich in Worte gar nicht fassen, gell? Wir hatten hier nie große Unstimmigkeiten, wo wir zu Ohren gekommen sind und plötzlich so eine unerklärliche Tat. Für die Familie ist es natürlich unaussprechbar, was in denen vorgeht.
Auf dem Vorplatz der Kirche liegen sich Menschen aus dem Dorf weinend in den Armen. Viele Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder der alevitischen Gemeinde, auch die Familie des Mädchens. Manche ziehen weiter mit einer Kerze zum Tatort, wo die 14-Jährige am Montag niedergestochen worden ist, wo das Meer aus Lichtern, Blumen und persönlichen Botschaften an das Mädchen wächst. Die Gefühle der Trauernden sind gemischt.
Wut, Schock, beängstigend, dass man dann jetzt weiß, dass es auch hier schon anfängt. Es gibt kein sicheres Gefühl.
Es ist einfach eine gigantisch feige Tat. Vollkommen unnötig. Warum?
Ich bin fassungslos. Ganz schlimm für eine Familie. Ich habe selber zwei Kinder. Das ist gerade in so einem Dorf passiert. Hauptsache, die Familie kommt irgendwann mal damit klar, mit so einem Schmerz zu leben.
Ein älterer Mann kritisiert dagegen die Gemeinde.
Die Gemeinde hätte ein bisschen mehr Achtung geben in diese Gebäude. Wenn die wissen, Flüchtlinge sind drin, ledig Leute, nicht so viel zu tun haben, dann die hätten ein bisschen mal geprüft, was läuft da drin, wie leben die Leute, was kann man tun noch mehr für diese Leute, dass die nicht so ausdrehen.
Unter diese Menge haben sich auch Menschen gemischt, die sich eine andere Asylpolitik wünschen, darunter Querdenker, Rechte und Hooligans. Sie hatten in verschiedenen Internetgruppen, parallel zur Andacht in der Kirche, zu einer Mahnwache auf einem Supermarktparkplatz aufgerufen, wo dann die Polizei präsent war. Wie derzeit verstärkt im ganzen Ort, um den Menschen ein sicheres Gefühl zu geben. Bei der alevitischen Gemeinde in Ulm hatte gestern schon am Nachmittag eine Gedenkfeier stattgefunden. Auch die parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz aus Neu-Ulm war da. Sie kennt die Familie der 14-Jährigen gut.
Der Großvater war ein Gemüsehändler in Senden, wo ich groß geworden bin. Ich kenne die Mutter aus der Hausaufgabenbetreuung. Ich kenne die ganze Familie und den ganzen Werdegang.
Ein Kind sei aus der alevitischen Gemeinde gegangen. Auf dem Weg zur Schule.
Ich als Mutter, ich als Mensch denke, das muss der sicherste Ort der Welt sein. Wenn wir uns darauf nicht mehr verlassen können, wie schlimm ist das denn? Und jeder von uns schickt jeden Morgen das Kind raus im guten Glauben. Und auch diese Mutter hat dem Kind hinterhergewunken. Und dann hat sie die Schreie gehört.
Doch die Alevitin und Politikerin warnt trotz aller Trauer.
Man darf sich nicht vom Hass leiten lassen. Wir sind hier alle Aleviten und es verbindet uns eins. Wir haben uns irgendwann mal in unserer Religion vorgenommen, uns niemals von Hass leiten zu lassen, aber von Recht und Gerechtigkeit.
Es ist 12.27 Uhr. Die chinesische Wirtschaft gerät immer stärker unter Druck und mit ihr die Staatsführung in Peking. Der Außenhandel ist laut Zahlen des chinesischen Zolls so stark eingebrochen wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Fast zeitgleich hat die chinesische Regierung angekündigt, die strengen Corona-Auflagen zu lockern. Wer milde Symptome hat, der kann sich in Zukunft in Quarantäne zu Hause selbst behandeln. Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Ist das jetzt die Wende bei der Null-Covid-Strategie der chinesischen Staatsführung?
Das ist jetzt nicht die komplette Wende, aber doch sehr bemerkenswert. Bisher hat China nach positiven Corona-Tests ja ganze Orte und Stadtteile abgesperrt, mit der Folge, dass es zu Arbeits- und Produktionsausfällen kam. Das soll in Zukunft vermieden werden. Ab jetzt sollen nur noch einzelne Gebäude, Etagen oder Haushalte definiert und nicht willkürlich ganze Wohnanlagen oder Stadtteile abgeriegelt werden. Wegen der Abriegelung haben viele Menschen in China kein Geld mehr verdient und sind deshalb auf die Straße gegangen. Es gab öffentliche Proteste. Sie sind sicherlich der eine Grund, warum China jetzt die Auflagen lockert. Der vielleicht aus Sicht der chinesischen Führung entscheidendere Grund ist aber, dass die Null-Covid-Strategie die chinesische Wirtschaft stark ausgebremst und auch weltweit die Lieferketten gestört hat. Ein Einbruch bei den Exporten um 8,7%, bei den Importen 10,6%, das ist schon massiv. Damit hatten auch Experten bei weitem nicht gerechnet, wobei der Einbruch nicht nur auf die Null-Covid-Strategie zurückzuführen ist.
Sondern?
Naja, der Welthandel ist seit dem Ukraine-Krieg insgesamt stark angeschlagen. Die Energiepreise sind hoch. Wichtige Handelspartner wie die USA und Deutschland leiden unter einer hohen Inflation. Das heißt, Verbraucher und Unternehmen kürzen ihre Ausgaben. In China kommt dann noch die Immobilienkrise dazu. Das heißt, eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie wird die chinesische Wirtschaft jetzt nicht von einem Tag auf den anderen retten. Zumal China jetzt sowieso auch erstmal einen langsamen Öffnungsprozess durchlaufen wird. Einige Experten, unter anderem von der Weltbank, sehen aber tief tiefgehendere China-spezifische Probleme, die die Wirtschaft langfristig beeinträchtigen könnten, wenn es keine strukturellen Reformen gibt. Und das hätte natürlich auch starke Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, die bekanntermaßen stark auf China ausgerichtet ist.
Wie haben denn Anleger an den Börsen heute auf diese schwachen Wirtschaftsdaten aus China reagiert?
Man könnte ja meinen, die Ankündigung jetzt doch zu lockern und von der Null-Covid-Strategie abzuweichen, kommt bei den Anlegern gut an. Tatsächlich gab es hier nur Effekte bei den Aktien von Unternehmen, die mit chinesischem Tourismus zu tun haben. Ansonsten stand vor allem die zweite schlechtere Nachricht in Bezug auf den Außenhandel im Vordergrund. An den Börsen in China und Hongkong ging es bergab und auch der DAX verliert am Mittag 0,3% und steht damit bei 14.300 Punkten.
Ausführliche Wirtschafts- und Börseninformationen von Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion.